vorm Buch.
Knäcketod und Trophäe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch mit Steffi
und Max.
Und zwei Krimis sind es gar nicht beide eigentlich, kann man so gar nicht sagen. Ich glaube, du hast einen Krimi dabei, einen echten Krimi, ne?
Steht zumindest Kriminalroman drauf.
Und heißt?
Knäcketod.
Von?
Björn Behrens.
Ist gar kein Schwede. Oder?
Nee, wohnt in der Vulkaneifel.
Und schreibt ein Buch über Knäcketodbrot.
Na, sag mal so, wir wollten ja eigentlich vielleicht eine zweite Sommerfolge machen. Wir haben ja letztes Mal schon mehrere Bücher vorgestellt in der Buchhandlung Bücken und dann dachten wir so, ja, Krimis kann man ja immer noch so ein bisschen obendrauf schaufeln für die Sommerferien und haben deswegen beide noch einen Krimi obendrauf gelegt. Aber das Wetter gibt irgendwie gar nicht mehr Sommer her. Ich sitze hier schon mit einem Tee und fühle mich irgendwie wie Herbst.
Ja, es hat jetzt die ganze Zeit geregnet. Ich habe aber keinen Krimi dabei.
Du hast nur angetäuscht,
direkt,
oder was?
Nur direkt das Konzept zu sprengen. Nein, es ist total lustig. Ich habe eine Kritik gelesen in einer Zeitung über dieses Buch, weil das jetzt als Taschenbuch rauskommt. Also auch für dich jetzt die gute Nachricht.
Ah,
oder für
sehr
alle,
schön.
Die ein bisschen sparen wollen. Ich habe noch das Hardcover, aber es ist jetzt als oder kommt jetzt die Tage als Taschenbuch raus. Und zwar Trophäe von Geir Schöters.
Haben wir eine schwedische Nummer hier, oder was?
Nee, ist eine Holländerin.
Holländerin, okay.
Ja. Und die Buchbeschreibung fing an mit, es ist ein Roman, aber eigentlich ist es ein Thriller. Und dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und dachte, wow. Und dann bin ich in Karlsruhe in die Buchhandlung gegangen und auf der gleichen Seite war noch eine andere Kritik und ich habe die Bücher vertauscht. Also ich habe gedacht, unten waren die Bücher abgebildet und das war ein 1400 Seitenbuch, was da abgebildet war. Und dann bin ich da rein und habe dann gesagt, ja, ich suche die Trophäe oder Trophäe. Dann hat ja das da vorne. Dann war das dieses kleine Buch mit knapp 200 irgendwas Seiten. Ich dachte, das kann ja nicht sein, das muss ja viel dicker sein. Und dann haben sie noch eine andere Idee und dann meinte sie, nee, hätte nichts anderes, das wäre das schon und so. Und dann habe ich gefragt, ob sie die Zeitung da haben, in der ich das gelesen habe. Dann habe ich die da reingeguckt und dann habe ich mein Irrtum bemerkt, dass es zwar das richtige Buch war, aber dass es halt nicht dieses 1400 Seiten Buch war.
Ah, dann wäre es ja was für mich gewesen. Ja. Ich musste mich nämlich hier für diese zweite Sommerkollektion durch fast 450 Seiten wälzen. Ich habe es geschafft, ziemlich easy in 3 Tagen, muss ich sagen.
Womit sollen wir anfangen? Das ist nämlich jetzt die große Frage. Weil meins ist, würde ich sagen, eines der krassesten Bücher, die ich jemals gelesen habe.
Ernsthaft?
Ja.
Na, dann würde ich sagen, dramaturgisch gesehen steigern wir uns und fangen mit Knäcketod an.
Alles klar, also.
Ich habe Knäcketod gewählt, weil ich bin ja nicht der weltgrößte Krimileser, ab und zu mal, aber die Beschreibung klang einfach unglaublich lustig und ich dachte so, ich mag das, wenn man quasi in Urlaub fährt und dann ein vielleicht eher leichtes Buch oder halt ein Krimi, die meisten Krimis sind ja nicht so schwer, mitnehmen kann und einfach mehr oder weniger durchbingen. Und wenn das witzig ist, dann macht es halt doppelt so viel Spaß, würde ich sagen. Aber ich kann ja ein bisschen zu der Handlung erzählen, weil wir haben ja auch immer rumgewitzelt mit Freunden, so ungefähr im Alter müsste man sich doch irgendwie so einen Bauernhof kaufen, den man umbaut und in dem man dann lebt. Vielleicht irgendwie so, ja, nicht unbedingt als alternative Wohngemeinschaft, aber schon so ein bisschen, dass man vielleicht auch eine Gästewohnung hat oder dass da vielleicht so eine Art Zivi wohnt, dass es einen Austausch gibt, dass man da irgendwie gemeinsame Hobbys haben kann, aber nicht muss. Also sowas, was heute vielleicht ein bisschen unter Generationen wohnen, eigentlich schon wieder ganz schick ist, dass mehrere Leute zusammen Bauvorhaben starten, wo sich dann jeder einkaufen kann, einbringen kann und du dann, was weiß ich, im Ende hast du dann Ersatzgroßeltern, hast einfach alles vor Ort.
Ja, ich hatte ja immer mit einem Freund vor, dass wir das so machen und dass wir uns dann aber auf jeden Fall einen großen Berner Sennenhund zulegen. Der heißt Petrus, wie der Wein, der auch immer so ein Fässchen um den Hals hat und dass wir uns dann immer irgendwo auf eine Bank setzen und der Hund passt quasi so auf uns auf und bringt uns was zu trinken. Das war Sascha, ja,
also
so mein
ich glaube, das ist ganz ähnlich, wie der Björn Behrens hier den Angang gewählt hat. Der hat eben auch, schreibt er selber so in seiner Autorenbeschreibung oder der Verlag schreibt es über ihn, dass mehrere skurrile Ideen zusammengekommen sind. Die hat er zusammengepackt und einen Krimi draus gemacht, unter anderem eben so ein Aussiedlerhof in Schweden, wo mehrere Leute, vor allem ältere Menschen, zusammenleben, dann so ein bisschen so
und sterben, vermute ich jetzt mal.
Ja, ja, natürlich, ist ja ein Krimi. Dann so ein bisschen eine crazy Mutter hat er wohl und ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war, aber um jetzt wieder den kleinen Link zu der Sommerbuchempfehlung zu kommen, in diesem Buch kauft man gleich mehrere Dinge. Man macht quasi einen Trip nach Schweden. Das heißt, alle, die nach Schweden fahren oder irgendwie in Norden, sehr schön. Jeder, der schon mal von der Idee geträumt hat, so einen Aussiedlerhof mit Freunden zu betreiben, auch sehr schön. Und sehr lustig fand ich, es spielen gleich zwei Hunde mit in diesem Buch.
Ja, sag ich doch, ein Petrus, ein großer Bernersennenhund, der einen ins Haus schubst, wenn man zu viel getrunken hat.
Ja, so ähnlich. Ein kleiner Zeus. Also das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Hund wie der Hund hier von unserer Buchhändlerin, der Lessing heißt. Halt eher so ein kleines Terrier-Modell, der überhaupt nicht folgt und nur Quatsch macht. Und dann gibt es noch den Hund vom Polizisten Lars. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt.
Sören.
Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall. Der folgt natürlich aufs Wort, kann alles. Der ist so der Rex aus Schweden. Er wird halt, und ganz lustig, natürlich.
Willst du damit sagen, dass alle Hunde, die direkt aus Schweden kommen, gut hören?
Ja.
Ah.
Ja, nee, ich wollte damit einfach nur sagen, dass alle Polizeihunde gut hören. Und dass quasi die Hauptfigur ist eigentlich, um das mal so abzureißen und auch nicht zu viel zu verraten, die Hauptfigur ist eine Buchhändlerin, die ihren Buchladen schließt und zurücklässt, um in Schweden quasi ihren zweiten Frühling, Sommer, Herbst, wie auch immer, die hintere Lebenshälfte zu verbringen. Also sie geht quasi in Rente, verkauft ihren Laden, fährt hoch, um dort ihr Leben mit Vigo, ihrem langjährigen...
Victor, dem Bordsteward?
Nee, Vigo Mortensen.
Vigo Mortensen, hieß nicht so ein Kommissar?
Weiß ich nicht, der hieß auch nicht Mortensen, das habe ich jetzt gesagt, so. Das ist doch der Typ von Herr der Ringe.
Mortensen?
Ich glaube.
Ach, der Schauspieler?
Ja.
Ah, dann meine ich auch den.
Ja, den meinst du wahrscheinlich. Anyways, auf jeden Fall will sie ihren Lebensabend mit Vigo verbringen, ihrer großen Liebe. Und sie fährt dann da hoch zu diesem Hof, den sie kennt, weil sie da in ihrer Jugend schon mal war. Also irgendwie kennt sie den Typen schon seit sie Teenager ist. Und die haben halt über Jahre, haben die eigentlich so eine ziemlich schöne Daueraffäre gehabt, obwohl sie eigentlich verheiratet ist und auch eine Tochter hat oder verheiratet war. Den Mann hat sie vor ein paar Jahren verlassen. Und sie fährt jetzt da hoch.
Nach Schweden.
Auf diesen Einsiedlerhof. Und kommt dort an und zu ihrer Überraschung wird sie empfangen von der Ex-Frau, von der Witwe von Vigo, weil Vigo ist verstorben in der Zwischenzeit, hat einen Herzinfarkt gehabt, ist tot.
Ich denke, sie ist gar nicht ihr Mann.
Ja, aber die Witwe von Vigo, die gibt's noch. Aber den Vigo gibt's nicht mehr, der ist in der Zwischenzeit verstorben.
Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber war jetzt denn Vigo nicht ihr Freund?
Nee, Vigo war ihre Affäre.
Ach, ihre Affäre.
Das heißt, so eine Love Story kriegt man auch noch ein bisschen. Also okay. So ein kleines bisschen.
Also die Affäre gibt's nicht mehr, beziehungsweise den Affäristen.
Nee, es ist viel frecher. Den Grund, da hochzufahren, gibt's nicht mehr. Der ist gestorben. Aber die Ehefrau, vermeintliche, aka Witwe jetzt, hat das halt rausgefunden. Und es gibt sehr viele Geheimnisse um den Vigo. Und sie wollte einfach die Affäre, sie wollte wissen, wer ist die Frau, mit dem mein verstorbener Mann, mich jetzt über Jahre hintergangen hat.
Und dann bringt sie alle um.
Nein.
Ja, das dürfen wir jetzt auch eh nicht verraten.
Nee, sehr viel mehr dürfen wir nicht verraten, wobei das Buch hat 450 Seiten und ich glaube, das, was ich jetzt erzähle, passiert auf den ersten 10. Also ist nicht weiter dramatisch. Interessant ist aber vielmehr, dass sie dann halt dort ankommt, total überrascht ist von dieser Tatsache, dass er tot ist. Und das steht auch hinten auf dem Klappentext. Ja. Glaube ich jedenfalls. Anyways.
Anyways.
Vigo ist tot und sie wird jetzt von der Witwe überredet, da doch noch ein paar Tage zu bleiben. Schließlich hat sie ja alles aufgegeben und direkt zurück kann sie ja auch nicht mehr. Und macht dann finde ich das eigentlich ziemlich schön. Diese Geschichte ist dann halt, ja, ich würde jetzt mal sagen, so ziemlich ausführlich mit einem großen Schluck Bullerbü und Pippi Langstrumpf. Alle haben natürlich schwedische Namen, aber alle haben die schwedischen Namen, die jeder von uns kennt.
Sören, Lars,
ja. Svantje, Agneta,
Malte.
Sie heißt, die Buchhändlerin heißt Ina, obwohl sie eigentlich Christina heißt, aber auch, also alle haben schwedische Namen. Die ganze Zeit wird Köttbullar gegessen. Nee, kleine Lüge.
Ich frage mich ja immer, ob es das wirklich gibt. Also ob Köttbullar nicht auch so eine IKEA-Erfindung ist.
Nee, ich glaube, das ist keine IKEA-Erfindung.
Also wer sich auskennt, kann uns ja mal eine Mail schreiben. Also wenn wir irgendwelche ZuhörerInnen in Schweden haben, die können uns ja mal sagen, ob es Köttbullar wirklich gibt. Und wenn ja, ob der Schwede und die Schwedin wirklich Köttbullar im normalen Alltag isst.
Die gehen immer ins IKEA, um das zu essen. Also ich glaube, ja.
Ja, weil da wird im IKEA, erzählen sie den Schweden die ganze Zeit, das ist ein total deutsches Essen.
Aha.
Frikadellen.
Ist ja auch ein total deutsches Essen.
Also würde mich mal interessieren, wer das weiß, schreiben. Ich wollte dich nicht rausbringen.
Ja, gibt ja nicht so viel rauszubringen. Was ganz spannend ist, ist also, diese Buchhändlerin ist jetzt in diesem Aussiedlerhof angekommen, wird von dieser Witwe überredet, noch ein paar Tage zu bleiben, ist dort mit ihrem kleinen Terrierhund Zeus, der nur Quatsch macht, und lebt sich jetzt so ein bisschen in diese Gesellschaft ein, wobei dann halt schon direkt am ersten Abend die Scheune abbrennt und es den ersten Toten gibt. Okay. Und dann ist natürlich so ein bisschen ihr Ermittlerinstinkt geweckt. Und als Buchhändlerin, sie hat ja schließlich genügend nordische Krimis gelesen. Und das ist, was ich daran schön finde, so die Leute, die einzelnen Leute haben natürlich alle so Spleens, ja. Und sie muss natürlich immer sofort die Bücher nach Genre, egal wo sie ist. Also wenn es irgendwo einen Bücherschrank gibt, einen Bücherbus, oder wenn sie nur in einem Kiosk ist, fängt sie direkt an, die Bücher zu sortieren. Und es gibt doch einige andere ganz nette Nebencharaktere, und die quasi Mutter von Vigo lebt auch noch. Die kennt sie auch noch von früher. Die rennt auch immer rum und hört schlecht. Und das ist auch so ein bisschen ein Running Gag. Dann gibt es noch einen, auch wahrscheinlich Mann in ihrem Alter, ganz attraktiv, der sich um den Hof kümmert, und dann halt, wer sonst noch da wohnt. Und um diese ganzen einzelnen Leute vorzustellen, ohne dass man total verwirrt ist, weil es so viele gibt und man die Namen nicht auseinanderhalten kann. Deswegen ist die Pippi Langstrumpf-Romantik wahrscheinlich gar nicht schlecht. Taucht man da halt so in diese Schwedische ein, und dann bereiten die sich natürlich auch, dann ist so die Deadline, was klar ist, sie überlegt halt erst, bleibe ich nicht, und sagt sich halt, ich bleib bis Midsommer. Weil willst du einmal Schweden erleben, wirst du ordentlich verstochen und feierst einmal Midsommer mit. Das heißt, in diesem Buch hast du einfach alles, selbst wenn du nicht bis Schweden kommst, leidest du die ganze Zeit mit, weil die wird die ganze Zeit verstochen, und die bereiten sich halt auf dieses Midsommerfest vor. Und haben wir nicht mal zusammen diesen total schrägen Midsommerfilm geguckt, oder habe ich den allein geguckt?
Wo nachher diese riesen Vogelscheuche brennt, dieses riesen...
Na, wo es immer weiter eskaliert, nur weil die einen nicht heiraten wollen.
Oh, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich nur an einen erinnern.
Da wollen die Eltern sich trennen und wollen das den Kindern sagen und dem ganzen, allen, die eingeladen sind, und ja, spielen doch so lange vor, noch ein Paar zu sein, so nach dem Motto, warum verkündest du das jetzt davor? Und ich glaube, der Ehemann ist, glaube ich, krank oder so, und sie hat keinen Bock mehr, wie auch immer, und sie halten diese Fassade aufrecht und es eskaliert immer weiter.
Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ich meine, ich kann mir ja schon nicht vorstellen, und das finde ich, wenn man das Buch liest, also so ein Stück weit, ist es wie Urlaub bei IKEA machen oder halt dieses, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, wenn es halt die ganze Zeit hell ist.
Ich war ja mal zum Midsommer in Finnland, und das machte ich, also mich hat das fertig gemacht. Also da war es halt, musst du dir wirklich vorstellen, es war nachts um 12, war es ungefähr so dunkel, wie es hier so 2 Stunden vor Sonnenuntergang ist. Also Sonne ist, wenn hier die Sonne untergegangen ist, so gerade eben. Das ist das Dunkelste, was du dann da hast. Und um 2 Uhr, 3 Uhr nachts war die Sonne wieder strahlend hell. Ja. Und das macht dich total fertig. Also du kannst echt.
Aber hast du dann mit Maske geschlafen oder wie hast du
alles dunkel gemacht, Rollläden runter und so. Und das total Irritierende ist, wenn du da, ich war da in Finnland, war ich auf einem Musikfestival. Und dann gehst du da über das Musikfestival, die sind alle total betrunken gewesen. Und dann fährst du in die Stadt wieder mit dem Fahrrad. Ich habe mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, zu unserem Hotel. Und alles ist zu. Und dann guckst du auf die Uhr, ja, 23:30. Und es ist aber total hell.
Ich glaube, das finde ich ganz schwierig, wenn du so, wenn dein Körper überhaupt nicht klarkommt auf deine Umgebung. Also es ist ja schon fast ein bisschen wie Folter.
Also so schlimm ist es nicht, weil du kannst ja wirklich die Rollladen und alles runter machen. Aber es irritiert dich komplett, weil es überhaupt nicht, also das, was um dich rum passiert, korreliert nicht mit der Uhrzeit. Also wenn du auf ein Festival gehst irgendwie, wo die Hälfte der Leute total betrunken ist und richtig abgehen und es ist aber taghell.
Ja.
Und dann sagt einer, jetzt ist Schluss und dann gehst du nach Hause und überall, alle Geschäfte sind zu, du musst durch den Seiteneingang ins Hotel reingehen und du guckst auf die Uhr, weil es halt noch so hell ist.
Ja.
Du guckst auf die Uhr und denkst, ja, es ist 22:30 oder 00:30 schon. So, und dann gehst du ins Bett und dann machst du um 3 Uhr, hast du vergessen, die Rollladen runterzumachen und es ist halt wie hier mittags im Hochsommer. Also es ist schon echt ganz schräg. Also dieses Midsommer-Ding ist es wirklich, also ich habe das nur 5 Tage gemacht, aber da kommst du komplett durcheinander. Aber jetzt mal, ist es denn jetzt so, die wollte ich die ganze Zeit schon fragen, das klingt jetzt sehr klischeehaft alles. Ist es so ein Klischee oder kann man, also ist es so ein Klischee-Krimi oder packt er einen doch? Auch wenn er Klischees hat.
Also ich würde sagen, er packt einen schon, weil er ist natürlich so immer mit einem Augenzwinkern. Ich finde halt, ja, die ganze, ich meine, warum muss die Agnetha heißen, die dann aber auch nicht die Aber-Sängerin war, aber sie war auch Sängerin. Also es ist alles so ein bisschen, für mich finde ich sehr nah dran, aber die Gesamtstory ist dann doch, also ich habe ja jetzt gelernt, wie hieß es, Novelle, wenn die Dinge sich so nacheinander erzählen und da ist es auch so, da laufen jetzt keine Dinge parallel ab. Ich glaube, das kann man entweder in einem durchlesen oder man kann es auch wirklich total gestückelt Kapitel für Kapitel lesen. Und was halt wirklich nett ist, und das mache ich jetzt gerade noch mit dir und das mache ich vielleicht, während du dein Buch vorstellst, noch 2-3 Mal. Er hat hier so einen kleinen, unter anderem kriegt man ja den Hundekurs. Du lernst die ganzen, die essen wohl auch relativ krasse Keksgeschichten, Süßigkeiten in Schweden. Das kriegt man alles mit, weil es gibt natürlich eine Mini-Bäckerei da auf diesem Aussiedlerhof. Und in dem Kurs, in dem Buch selber gibt es natürlich auch noch Schwedischkurs. Und jetzt, ich wollte mich eigentlich noch besser vorbereiten und mir das mal vorsprechen lassen, irgendwie von Google oder Ähnlichem. Aber.
Das ist ja auch langweilig.
Ich probiere es einfach. Mangata.
Mein Gartentor.
Da könnte man glatt neidisch werden, denn die Schweden haben ein eigenes Wort für die Spiegelung des Mondes auf der Oberfläche eines ruhigen Gewässers.
Hm.
Das war jetzt hier Schwedisch für Anfänger Teil 1. Dann hier eher was für uns. Fredagmys.
Zeitungsredaktion.
Gemeinsam zu Hause gemütlich an einem Freitagabend das wohlige Wochenende einläuten. Freitagsgemütlichkeit eben.
Freitagsgemütlichkeit.
Geil, oder?
Ich weiß ja nur, dass die Finnen ein Wort dafür hatten, betrunken, also sich zu Hause in Unterhose auf dem Sofa zu betrinken.
Ja, so ähnlich ist das hier, glaube ich, auch. Die sind einfach, wenn es zu viel hell oder zu viel dunkel ist, hat man
oder die haben
komische
zu viel Zeit,
Fantasien.
Denen ist vielleicht langweilig. Hast du noch mehr spannende Wörter?
Smultronstelle.
Smultronstelle.
Stelle.
Stelle. Eine Stelle.
Ja, das ist schon mal ganz, ganz heiß.
Mund.
Smultron.
Nee, keine Ahnung.
Übertragen Stelle, wo die Waldbeeren wachsen. Gemeint aber ist ein ganz besonderer, verborgener, wunderschöner Ort, an den man längst nicht mit jedem teilt. Den man längst nicht mit jedem teilt.
Wie?
Jetzt wird's,
egal, weiter.
Jetzt wird's schmutzig. Nicht wirklich. Ficker.
Ficker. Das ist bestimmt was ganz anderes als das, was ich jetzt vermute.
Ja.
Ich würde nämlich sagen, es ist ein Priester.
Nee, es mag vielleicht ein wenig anzüglich klingen, bedeutet aber nichts anderes als eine kleine Auszeit vom Alltag. Bei einer entspannten Kaffeepause mit leckeren Keksen und Teilchen oder Kuchen. Am liebsten mit einem Wohlfühlmenschen natürlich.
Ich glaube, dass wenn man jetzt hier jemanden in der Fußgängerzone fragen würde, ob er Lust auf Ficker hätte, das falsch verstehen könnte.
Das könnte wirklich sein.
Okay, was hast du noch was für den... Also das sind jetzt bis jetzt noch so Sachen, die man jetzt nicht wirklich im Alltag gebrauchen kann.
Ich habe einen, den man im Alltag... ist eigentlich mein Lieblings. Tigerkacker.
ich will jetzt nicht wissen, was du mit Tigerkacker im Alltag machst. Aber auch da ist es wahrscheinlich nicht das, was ich vermute.
Also ich gebe dir mal einen kleinen Link. Wenn man weiß, dass Kaka für Kuchen steht, erschließt sich schnell der Sinn hinter Tigerkaka.
Tigerkaka, Tigerkuchen.
Marmorkuchen.
Ah, Marmorkuchen.
Also ich fand, das war so ziemlich das Einzige, was ich mir merken konnte. Und dann finde ich noch eins sehr schön, aber das ist so, warte, das ist, glaube ich, das allerletzte. Vielleicht auch ein bisschen, Taschenlampe, das könnte man ja zu oft gebrauchen, das braucht niemand.
Hier. Taschenlampe.
Gammelmormor.
Gammelmormor.
Ja.
Gammelmormor, bestimmt irgendwas mit einer Mormor und eine Schnuffeldecke.
Ah, so ähnlich. Mutter ist die Mor, Großmutter ist die Mormor und die Urgroßmutter im schwedischer Logik ist dann die Gammelmormor.
Und wieso ist das jetzt ähnlich zu einer Schnuffeldecke?
Ja.
Da oben ist einen immer so abknuddeln oder was?
Ja.
Gammelmormor.
Und Gammelfafa ist der Urgroßvater.
Gammelpapa.
Nee, Fafa.
Gammelfafa. Okay, ich muss sagen, die schwedische Sprache, aber das hat man ja schon ein paar Mal gehört, ist lustig.
Ja. Köttbullar war jetzt nicht drin, aber er schreibt, glaube ich, auch irgendwann mal über Köttbullar.
Also ich sage das nochmal, alle, die das wissen, ob Köttbullar wirklich in Schweden gegessen wird, bitte eine Mail an schussvombuch@gmx.de, wir freuen uns. So, jetzt abschließendes Urteil, für wen und wann?
Also für alle, die Urlaub in Schweden machen und auch für alle, die hier geblieben sind, für alle, die einfach Bock haben über einen skurrilen Aussiedlerhof, ganz humorig, nicht zu deep, aber ich meine, ist ein Krimi. Was erwartet man? Ich fand ihn wirklich nett zu lesen und der ist auch nicht zu schnell. Also
ist denn die Lösung gut? Das frage ich ja mittlerweile immer. Ich mich immer.
Ob die Lösung gut ist?
Ja, ist es so eine erwartbare Lösung oder hattest du irgendwann einen ganz klaren Verdacht, wer der Täter ist und war es dann auch?
Oh, ich finde es immer ganz schwierig, wenn bei Büchern immer wieder weitere Personen eingeführt werden oder man dann einen Verdacht hat gegen, also ich würde sagen, so offensichtlich war es nicht, weil das ist so langsam erzählt, dass man vielleicht bis zu Seite 250 noch gar nicht alle Leute kennt.
Okay. Aber war denn die Lösung dann gut?
Ja.
Okay. Dann Trommelwirbel. Kommen wir zum einem der krassesten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Zu Geir Schöters Trophäe. Guck mal, ob ich jetzt wirklich, ist 1976 geboren, ist eine flämische Autorin.
Ach, die sind fast gleich alt, die Autorinnen hier.
Ist Flamen, ist es Holland oder vertue ich mich da jetzt? Nee, Flamen ist Belgien, oder? Flamen?
Ich glaube Holland. Direkt, aber ich weiß es nicht.
Direkt, nee, kann der Nächste schreiben. Also, wenn du weißt, was Köttbullar, dann kannst du auch noch direkt dazu schreiben.
Ja.
Ob Flämin eine Holländerin oder eine Belgierin ist. Ich glaube, es ist Belgien. Ist aber auch egal. Also, ganz kurze
Story. Wir machen ja heute keine Wissenssendung, sondern einfach nur, wir empfehlen nur Krimis.
Wir empfehlen nur Krimis, ja. Ich erzähle nur Sachen, die stimmen. Nee, ich glaube nur noch Sachen, die stimmen. Ich war ja auf dem Deichkind-Konzert, du warst ja leider nicht mit.
Ja.
Aber ich musste wieder sehr lachen über die Zeile. Ich glaube nur noch das, was stimmt. Also ich glaube jetzt nur noch das, was stimmt. Und was stimmt ist, die Story ist ganz kurz erzählt. Das ist sehr lustig, dass es so kurz ist. Die geht nämlich nur darum, Hauptprotagonist ist ein Typ, der Jäger ist und der auf der Jagd nach den Big Five ist. Die Big Five, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, sind die fünf größten Tiere, die man jagen kann. Also Löwe.
Tiger-Kaka.
Tigerkacker auf jeden Fall. Flum, flum, flam, flam oder wie es hieß. Also, ne, und das Letzte, was ihm jetzt zu den Big Five noch fehlt, ist ein Rhinoceros. Weil die Rhinocerosse sind wohl somit die gefährlichsten Tiere, was mir jetzt auch nicht so klar war. Mm. Aber die scheinen
und super selten,
am
oder?
Gefährlichsten selten und am gefährlichsten zu sein, weil die auf jeden Fall angreifen. Also die rennen wohl nicht weg, sondern die machen dich einfach kalt. Also wenn du dich anschleichst und die sehen dich, dann platt. Während viele andere Tiere dann vielleicht weggehen oder flüchten. Und das tun die wohl nicht. Und er will jetzt, fliegt nach Afrika, hat da einen Jagdfreund.
Hat er hat schon alle anderen vier und
die will anderen vier jetzt nur noch. Schon. Er will jetzt das fünfte. Und die Trophäen von diesen Tieren, er lässt die halt immer ausstopfen anschließend. Das ist jetzt wichtig. Die lässt er ausstopfen und die schenkt er seiner Frau. Und seine Frau findet Jagd blöd, aber findet die Trophäen toll. Und die beiden sind wohl stinkreich. Er ist irgendwie Broker oder Trader oder irgendwas und hat halt irgendwie Kohle ohne Ende. Deswegen, ich glaube, alleine die Lizenz, um dieses Rhinoceros zu töten, hat den irgendwie sechsstelligen Betrag gekostet. Weil, also die, das ist jetzt auch wieder ganz wichtig, dass die in diesem Revier, wo der jagt, ist es halt so, dass die mit dem Geld, was die für diese ganz wenigen Lizenzen da kriegen, fördern die den Naturschutz und sorgen dafür, also damit können die Leute bezahlen, die Wilderer weghalten, können das Gelände, also die Savanne und so alles pflegen und dafür sorgen, dass die Tiere halt wieder gut leben können. Und dafür muss halt ab und zu eine von diesen Lizenzen, und die wird halt ganz selten ausgegeben, ist wahnsinnig teuer. Und er hat jetzt eine gekauft und hat die auch ganz geschickt über ein paar Umwege gekauft, damit die Leute nicht bei ihm vor der Tür stehen, die Tierschützer, vor denen er halt immer so ein bisschen Schiss hat. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt, also er hat die Lizenz, er fliegt dahin. Und jetzt jagt er dieses Rhinoceros. Die Jagd endet jetzt nicht so unbedingt, wie er das haben wollte. Ihm passiert aber nichts. Und er hat aber jetzt nicht diese Trophäe gekriegt, die er haben wollte. Und jetzt, also bis dahin denkt man noch, es ist echt total schön geschrieben. Man ist so richtig mit auf der Jagd, wenn man da Bock, also man muss da Bock drauf haben. Geht mit den Jägern, also mit seinen afrikanischen Jägern da und Spurenlesern, das ist so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. Die sagen dann so, ja, das ist hier lang gegangen und da lang gegangen und er glaubt denen dann nicht. Und dann sagt er aber, ja, hier da vorne ist ein kleiner abgeknickter Ast, da kann man das sehen und die Spuren da und da die noch nicht, da ist ein Skorpion durchgelaufen, der geht aber nicht abends raus und so weiter. Also so ganz lustig, wie diese beiden afrikanischen Fährtenleser ihn da hinführen. Und dann, das ist so, denk mal so die Hälfte des Buches und dann dreht sich das Ganze. Dann geht es auf einmal um die Big Six.
Oh, kommt noch was dazu?
Ja, und was da jetzt dazu kommt, das ist halt mega krass. Weil jetzt geht die ganze Geschichte im Grunde genauso wie mit dem Rhinoceros, überträgt die sich auf Menschen. Und mehr will ich da jetzt auch gar nicht zu verraten, weil das einfach sehr, sehr, sehr krass wird. Also man kann sich ja jetzt schon denken, was passiert. Ich verrate da auch nicht zu viel, weil diese Anspielung steht auch schon im Klappentext drin. Aber was die Bigs, wer oder was die Big Six, also dieses Sechste dann ist, das ist echt eine harte Story. Und was dann passiert, also wie er dieses Big Six-Ding jagt, wie es dazu kommt und wie es endet, kann ich leider gar nichts verraten. Ist aber wirklich richtig, richtig krass.
Okay.
Und das Schöne daran, also fand ich jetzt an dem Buch, ist es...
Also doch ein Thriller nachher, oder?
Wie gesagt, also an der Stelle, wo man auf einmal mitkriegt, wo die Story hingeht, ist es ein Thriller. Aber so, wie es erzählt wird, ist es keiner. Mm. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, dass irgendwie ein Verbrechen aufgeklärt wird oder so. Nee, es ist von Anfang an alles genau geklärt, was da passieren wird. Es ist nur so krass, wie es passiert und wie es endet. Und dann, wenn man denkt so, mega, dann kommt halt, da stehe ich ja voll drauf, dann hat man nämlich ganz vergessen, wie das Buch anfängt. Also so genauso wie bei Frankenstein, wo ja kein Mensch weiß, dass das Anfang und Ende am Nordpol spielen. Total vergessen. Und denkt, ach klatsch, ja, der saß ja, da war ja der Typ im Flugzeug. Und dann löst sich halt noch ganz zum Schluss was auf. Weil,
das ist aber auch hart gespoilert, oder?
Ja, aber ja, wie gesagt, also mich hat es wirklich total umgehauen, wie derbe der kippt und mit wie die dann mit diesem, also man kann das so ein bisschen beschreiben, wie du legst die Regeln komplett neu fest und bewegst dich dann in diesem neuen Kosmos. Also es wäre so, als würdest du irgendwie sagen, okay, bis jetzt haben wir halt irgendwie Fußball gespielt und jetzt beschließen wir aber während des in der zweiten Halbzeit spielen wir Rugby. So, im Grunde selber Spielplatz, du willst Tore schießen, aber die Regeln sind halt ganz anders und halt viel härter. Und genauso geht es da halt auch ab. Und das Tolle daran ist, fand ich jetzt, dass der erste Teil, wo man die ganze Zeit mit auf der Jagd ist, weil es passiert eigentlich gar nichts in dem Buch, es sind zwei Jagden, an denen du komplett teilnimmst. Und du verstehst beim ersten Mal, wie eine Jagd funktioniert. Und beim zweiten Mal ist das Schlimme, dass du weißt, wie eine Jagd funktioniert.
Okay. Ja, du bist ja Feuer und Flamme.
Ja, also es ist wie gesagt, sowas habe ich in der Form noch nicht gelesen, vor allem. Weil, und das ist ja auch noch das Krasse, wenn es jetzt ein Thriller wäre, dann hätte man so eine ganz klassische Situation irgendwie so, ja, du hast einen Killer oder einen Psychopathen, der halt Dinge tut. Den hast du hier aber gar nicht, sondern die ganze Situation ist psychopathisch.
Aber die Situation ist die Bedrohung dann, oder wie?
Schwer zu sagen. Also es ist so, ich kann halt nicht viel mehr erzählen, weil sonst würde ich jedem den Spaß nehmen, irgendwie an dieser Stelle selber zu entdecken, was da passiert und wie
es gibt. Also für wen ist es?
Also auf jeden Fall nicht für Vegetarier. Man lernt auch viel über afrikanische Riten und Mythen. Das fand ich auch sehr toll. Und all dieses ganze Fährtenlesen ist halt total spannend. Ob es denn jetzt alles so stimmt, keine Ahnung, ist ja ein Roman. Aber wenn nicht, ist es halt schön ausgedacht und es ist halt toll geschrieben. Also es ist halt wirklich so ein, die Frau hat sich, glaube ich, ganz geil in dieses afrikanische Leben und diese Gesellschaft reingelebt. Und auch da gibt es halt einen Stamm, der auf diesem Gelände lebt, wo die halt jagen, wobei Gelände jetzt so ein mehrere tausend Quadratkilometer großes Gelände meint.
Weißt du, was ich mir jetzt gerade vorstelle? Mein Autor, immer wenn er irgendwie Inspiration gebraucht hat, ist er zu Ikea gepilgert, hat einmal Köttbullar im Restaurant gegessen und deine Autorin musste wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner kleinen Lehmhütte, die mit Kuhscheiße verkleidet war.
Wo ich mir denke, dass die das wirklich gut recherchiert hat. Ich war ja auch schon zweimal in Afrika und ich habe so ein paar Situationen wiedererkannt, auf die kommst du hier nicht. Also das würde dir jetzt nicht, das kannst du dir ja nicht ausdenken, klar kannst du es dir ausdenken, aber du würdest, das wäre jetzt nicht das, worauf du als erstes kommst, aber das ist da so. Von daher würde ich schon annehmen, dass sie das gut recherchiert hat, aber es ist auch egal. Also irgendwie ist es, man glaubt ihr das? Und diese zweite Jagd, die ist halt wirklich mega, mega krass. Und wie gesagt, es passiert eigentlich in dem ganzen Buch nichts wirklich Wildes. Sondern man leidet halt eigentlich die ganze Zeit mit dem Jäger und dem Gejagten. Also, ob das jetzt das Rhinoceros ist oder im zweiten Teil halt was anderes. Aber du bist halt auch immer nur bei ihm. Also, du kriegst immer nur seine Sicht der Dinge mit und das ist halt ganz schwierig zu erklären, weil das Lustige finde ich dann, das fand ich, ist glaube ich typisch für afrikanische Geschichten. Er denkt dann immer so, keine Ahnung, der Fährtenleser, der will ihn verarschen, weil wenn umso länger die jagen, umso mehr Geld kriegt er. Und dann glaubt er dem nicht, dass das Tier jetzt da lang gelaufen ist und dann antworten die aber ganz oft mit so, ja, wenn Gott nicht will oder wenn bla 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 nicht will, dass du die Beute findest, dann wird er dir zeigen. Und so. Also immer so Gottes Stammes, dann haben die auch ganz viele Rituale, wo sie dann halt irgendwelche Götter beschwören und dann stundenlang die ganze Nacht tanzen und so. Also auch viel so mit Trance-Zuständen arbeiten. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Bin ganz begeistert.
Ja, merke ich. Ja. Also ich glaube, ich schaff's ja immer nicht, deine Bücher zu lesen, aber das hört sich jetzt wirklich mal so an, als müsste ich auf jeden Fall dein Buch lesen.
Also es ist, um es kurz zusammenzufassen, ist es wirklich...
Man muss entschuldigend für alle neuen Hörerinnen dazu sagen, ich schaffe es, alle zwei Wochen ein Buch zu lesen, auch wenn es 450 Seiten hat. Mehr ist bei mir einfach aus Kapazitätsgründen nicht drin.
Ja, ich versuche ja immer, deine auch noch zu lesen.
Ja, du bist auch irgendwie...
Gelingt mir auch fast immer.
Ja. Krass am Aufholen.
Ja. Aber also ganz, die Frage ist ja immer, ne, du hast ja gefragt, wer soll es lesen? Ich habe ja bis jetzt nur gesagt, Vegetarier besser nicht, weil wirklich viel Fleisch gegessen wird. und natürlich viele Tiere gejagt werden. Aber wenn man davon mal absehen kann, es ist ja ein Roman, dann ist es wirklich ein sehr langsam erzähltes Buch. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein spannendes Buch gelesen, was so langsam erzählt ist.
Mhm.
Wenn du verstehst, was ich meine.
Mhm.
So, weil du zitterst halt wirklich die ganze Zeit mit, dann hat er irgendwann auch noch einen Skorpion in seinem Schuh, weil er einmal nicht aufgepasst hat. Und das finde ich auch so geil, dass du halt, du darfst dir halt keine Schwäche erlauben. Du darfst keine Sekunde nicht aufpassen. So, und dann hat er irgend so eine Situation und dann passt er nicht. Da einmal guckt er nicht in seinen Schuh rein und dann wird er von einem Skorpion gebissen.
Mhm.
Daran stirbt er nicht, aber kriegt dann Lähmungserscheinungen und so, ist natürlich in der Wüste super.
Gott.
Ja, also das sind, du hast so echt so die ganze Zeit immer so ein, du hast Puls bei dem Buch. Und vor allem, wenn du in der zweiten Hälfte dann auf der zweiten Jagd mit bist, dann schwankt das immer so zwischen krass und Puls.
Ja, nee, da ist meins eher so die Astrid Lindgren-Version des Krimis. Also das kann man wirklich ganz, da kriegt man jetzt keinen Herzinfarkt.
Ja, den Herzinfarkt kriegst du bei mir auch nicht, aber du hast Puls. Also du bist schon mit auf der Jagd und in der zweiten Hälfte bist du dann eher so mit diesem, okay, kann man das machen? Ist das krass so? Und das Schlimme finde ich, man ertappt sich dann, wenn man sich darauf eingelassen hat, dass man die Logik dann teilweise akzeptiert, weil die sehr überzeugend dargestellt wird. Und das zieht einen dann noch tiefer da rein, wenn man den Konflikt des Protagonisten viel besser verstehen kann. Den der am Anfang hat. Und
ja, also ich finde halt schon, was mich jetzt gerade total anspricht oder was ich super spannend finde, dass du sagst, so im Prinzip hat das Buch zwei Teile und der eine ist mehr oder weniger der Erklärteil, wie funktioniert eine Jagd, und der zweite ist dann auf eine andere Situation angewendet, das Horrorszenario, aber eigentlich genau das Gleiche.
Das
finde ich irgendwie als Setting krass.
Ich hatte das ja letztens schon mal bei einem Film, auf einem Film, wir hatten jetzt recht viele asiatische Autorinnen.
Ja.
Da gab es ja auch diesen Film, ich glaube, Die Housemaid, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, wo du die erste Stunde denkst, so ja, und dann in der zweiten Stunde dich ärgerst, dass du in der ersten nicht besser aufgepasst hast. Und hier ist es genau so. Also du brauchst die erste Stunde, man denkt sich, ja komm, ja, ich habe es jetzt verstanden, aber nee, die Zeit musst du dir nehmen, um dann in der zweiten quasi das Ganze nochmal zu haben, aber dann weißt du, worum es geht.
Krass.
Ja. Also, Gaia Schöters oder Gaia Schöters oder wie auch immer sie, ne, Hörerin, ihr wisst Bescheid, schickt mir Flämisch und Gottbuller. Trophäe, jetzt demnächst als Taschenbuch zu haben. Wir verlinken dann, wenn es schon draußen ist, auch das Taschenbuch. Mit unseren Affiliate-Links, das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Wenn ihr Bücher bestellen wollt, über die wir hier sprechen, dann seid doch so lieb und bestellt die über unsere Affiliate-Links. Wir verdienen dann eine halbe Tasse Kaffee.
Apropos, da kann ich jetzt hier noch einen kleinen Schwedischkurs Teil 13 einbringen.
Affiliate-Link in Sinn.
Ja, Patar.
Patas, Kartoffeln.
Patar heißt, von Kaffee kann man nie genug bekommen. Deshalb haben die Schweden ein eigenes Wort, das den Kaffeenachschub garantiert. Wörtlich würde es ein kleiner Schluck bedeuten. Pata, aber gern.
Alles klar. Also, euch kosten die Bücher übrigens dann nicht mehr.
Nee, und macht's über Genial Lokal, dann tut er eurem lokalen Buchhändler, Buchhändlerin auch noch einen Gefallen.
Also einfach bei uns in die Shownotes auf den Link gehen, der führt euch sowieso zu Genial Lokal. Ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, empfiehlt uns euren Freundinnen und Freunden, dann haben wir noch mehr Zuhörer und können noch mehr spannende Bücher lesen, die wir euch dann vorstellen können.
Yay!
Yeah!
Wir wünschen euch einen tollen Urlaub, egal ob es nach Afrika, Schweden oder einfach nur an Baggersee geht. Ich würde sagen, wir hoffen mal auf angenehmere Temperaturen, ein bisschen weniger Regen, wobei für die Natur ist es ja ganz gut, aber es ist ein bisschen verrückt, was da gerade abgeht.
Und in der nächsten Folge, das kann ich schon spoilern, werdet ihr viel über Naturphänomene lernen.
Naturphänomene?
Ja, und zwar über den Kugelblitz.
Was denn? Ah ja, ich nehme mal wieder zur Abwechslung einen asiatischen.
Ich auch.
Eine asiatische. Nein. Ja, wir machen schon wieder asiatische.
Wir machen asiatische Wochen. Ja, ich ja. habe Liu Cixin, den Autor von Die drei Sonnen, also diesem.
Ja, ich konnte mir den Namen nicht merken. Ich werde das Loch mitbringen.
Alles klar. Dann, wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Schönen Urlaub. Bis dann. Ciao.
Schuss vorm Buch.